das genau zum Ausdruck bringen dürfen, dass wir dich lieben, dass du uns zuerst geliebt hast. Erfüllt uns mit tiefer Freude und mit tiefer Dankbarkeit. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist jetzt zu unseren Herzen spricht. Ebne du den Weg deines Wortes zu unseren Herzen. Erfülle uns neu mit deiner Liebe und lass uns alles das aufgreifen, was du heute zu sagen hast. Herr Jesus, wir kommen vor dir, wir beten dich an, wir erheben deinen Namen und verehren dich. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Es ist ein großes Privileg, bei euch zu sein. Ich habe 3 Wochen lang gefehlt. Man sieht es uns an. Ihr habt uns echt gefehlt. Wir haben das versucht zu kompensieren. Ihr dürft gerne der Predigt folgen, indem ihr den QR-Code einscannt, und in verschiedenen Sprachen habt ihr die Möglichkeiten, gleich auch der Predigt zu folgen und zuzuhören. Wie es gerade heute schon angekündigt worden ist, bewegen wir uns weiterhin in unserer Predigtserie Church on Fire. Und wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs und dürfen hören und lernen, was der Heilige Geist so in der Lage ist zu tun. In den letzten Wochen haben wir bereits verschiedene Predigten dazu gehört, verschiedene Kapitel in der Apostelgeschichte durchlaufen, wie der Heilige Geist wirkt, wie der Heilige Geist Menschen verändert. Typen wie Saulus, die eine neue Identität bekommen haben und Paulus heißen durften. Und Gott sie mächtig gebraucht. Wir sehen aber auch, wie der Heilige Geist in seiner Kirche aufgeräumt hat. Hanania und Sapphira durften nicht weitermachen, weil die Gemeinde direkt vom Anfang an heilig sein und bleiben sollte. Und wir gehen jetzt so langsam, aber so ein bisschen langsam auf die Zielgerade zu und schauen uns an, was macht das Evangelium, was macht der Heilige Geist, wenn er in neue Räumlichkeiten reinkommt, wenn neue Dimensionen erreicht werden. Und eine Dimension, in der ich auch mich direkt breit machen möchte, ist eigentlich unsere Kirche, unsere Gemeinde. Und damit alles das, was wir hier sonntags predigen dürfen, tatsächlich hängen bleibt, haben wir zum einen einen Bibelleseplan. Der ist nicht einfach nur gedruckt worden, damit wir Papier schwarz machen, sondern der ist zum Lesen da. Und wir werden auch gleich drauf kommen, warum dieser Bibelleseplan und unsere Bibel so wichtig ist, warum Gott wünscht, dass wir sein Wort lesen, damit wir mitreden können. Aber wir haben zusätzlich auch Vertiefungsabende. Und einen darf ich ankündigen, ist jetzt am Mittwoch, am 29. Juli. Und wir haben einen exzellenten Gastsprecher einladen dürfen. Das ist Christian Knorr aus der Credo-Kirche in Wuppertal. Und er wird berichten über das Thema Geistestaufe und Geisterfüllung. Und wir möchten genau diesen Abend zusätzlich nutzen, um für Geistestaufe zu beten. Von daher, wenn du sagst, dieses Thema interessiert mich weiterhin und ich möchte mich darin selbst vertiefen und ich möchte, dass Gott sich in mir hinein vertiefen darf, indem er mich mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann lade ich dich ganz herzlich ein, jetzt Mittwoch dabei zu sein. Die heutige Predigt aus der Apostelgeschichte heraus handelt um Paulus. Paulus, der sich bei den Philosophen breit macht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Philosophen zu tun gehabt habt. Wie anstrengend es manchmal sein kann, sich mit Philosophen zu unterhalten. Und falls hier ein Philosoph unter eins sein sollte, nehmt bitte Rücksicht auf mich, dass ich manchmal so rede, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Aber lass uns mal ganz, ganz ehrlich miteinander kommunizieren. Paulus, wir lehren gleich diese Geschichte und gehen gleich auch in den Bibeltext ganz tief hinein, befindet sich in Athen und hat das Privileg, sich mit Menschen zu unterhalten, die auf einem ganz anderen Level unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, dass du in irgendeine Gesprächsrunde hineinkommst und dort hast du Menschen sitzen. Wenn du denen zuhörst, sagst du, ey Junge, geh mal zum Arzt, was stimmt bei dir nicht da oben? Die reden in einer Dimension, in einer Sphäre, wo du denkst, kann ich nicht. Mir passiert es tatsächlich so, und Gott möge es mir verzeihen, man sieht es mir sofort im Gesicht geschrieben, wenn irgendjemand mit mir spricht und der ist auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau, wo ich sage, junge Mädchen, komm mal runter oder komm mal hier hoch, was stimmt gerade hier gerade nicht? Aber trotzdem hat Gott diese Menschen um uns herum gesetzt und ich bin vielleicht auch für irgendjemanden ein komm mal runter, Junge. Wie hörst du dich an, wenn du redest? Und Paulus wird in eine solche Situation hineingebracht. Er hat mit Menschen zu tun die aus seiner Sicht nicht glauben. Und Paulus kommt in einen Ort hinein, in Athen, wo ganz viele Tempel aufgestellt sind, ganz viele Götzen stehen. Und viele Menschen glauben heute auch gar nicht mehr, dass es Gott gibt. Früher in der dortigen Zeit gab es eine Leitmaxime: Man muss an irgendetwas glauben. Alle Menschen glauben, auch heute. Die Frage ist nur, an wen oder was glaube ich? Und in eine genau solche Zeit kommt auch Paulus hinein. Ich habe das Bild von Athen dort zu sehen. Athen war damals das Zentrum der Philosophie, das Zentrum von Bildung und auch das Zentrum von Religion. Man sagte damals, in Athen ist es leichter, einen Gott zu finden, als einen Menschen. So viele Götter wurden damals verehrt. Überall gab es Tempel, überall gab es Altare, überall gab es neue Ideen, neue Philosophien. Und genau dorthin wird Paulus jetzt hineingebracht, nicht weg von der Kultur, sondern mittendrin, mitten hinein. Und ich bin heutzutage überzeugt, dass wir heutzutage Menschen wie Paulus sein dürfen, aber auch von Paulus lernen müssen. Wir sind heute nicht mehr in Athen, aber wir sind in Deutschland. Und Deutschland ist in vieler Hinsicht ein neues Athen geworden. Viele Ideen, viele Ideologien, viele Philosophien. Und genau dort möchte Gott uns heute haben. Die Frage lautet deshalb: Wie erreichen wir heute Menschen mit dem Evangelium, die Gott noch nicht kennen? Lasst uns mal in den Bibeltext einsteigen. Apostelgeschichte, Kapitel 17. Es ist heute ein sehr langer Text, aber den brauchen wir, um den gesamten Kontext zu verstehen. Ich fange einfach mal an, ab Vers 16. Und während aber Paulus in Athen auf sie wartete, auf Timotheus und Silas, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und mit den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen: Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung, und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was du für eine neue Lehre hast, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit als damit, etwas Neues zu sagen und zu hören. Und da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Nun verkündige euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat uns aus einem Blut jedes Volkes der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn voll umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja in jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, ein Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubige, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysus, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Ein sehr langer Text. Lasst ihn uns mal ein bisschen auseinandernehmen. Paulus beginnt mit einer Mission und Mission beginnt mit bewegten Herzen. Wir haben vorhin gelesen, als aber Paulus auf sie wartete in Athen, wurde sein Geist in ihm erregt, weil er die Stadt voller Götzenbilder gesehen hat. Bevor Paulus gepredigt hat, also bevor er in irgendeine Diskussion eingestiegen ist oder argumentiert mit den Menschen, geschieht etwas in seinem Herzen. Wir haben gelesen, sein Geist war aufgewühlt. Es gibt dort ein griechisches Wort, ich kann es nicht aussprechen, vielleicht kann Elias mir irgendwann mal dabei helfen, aber dieses griechische Wort beschreibt ein tiefes, inneres Erschüttertsein. Es war nicht Ärger, es war nicht Wut, es war auch nicht Überheblichkeit, sondern es war eine heilige Betroffenheit. Ich weiß nicht, ob jemand von euch irgendwann mal in irgendeine Stadt hineingegangen sind, wo es Menschen gibt, sogenannte Christen, die das Evangelium verkünden, aber mit einer solchen Wucht, vielleicht auch mit einer gewissen Überheblichkeit oder mit einer gewissen Arroganz oder mit einem gewissen Aktionismus und Hass erfüllt, Menschen die Liebe Jesu verkünden sollen und meinen, sie seien im Recht und wollen zwangsbekehren. Paulus hätte das machen können, aber er hält sich komplett dezent zurück. Und die Bibel sagt, dass er innerlich heilig erschüttert war, weil er etwas gesehen hat und es hat ihn einfach nicht kalt gelassen. Er hat Menschen gesehen, die Gott nicht kennen. Und das ist bemerkenswert. Er sagt nicht, diese Heiden sind ja selbst schuld, dass sie Gott nicht können. Die haben ja so viele Altare hier aufgestellt. Er sagt auch nicht, na gut, das ist eben ihre Kultur, man muss sie halt verstehen und so lassen, wie sie sind. Sein Herz leidet. Wir sehen in der Geschichte des Neuen Testamentes, dass Jesus genau dieses Anliegen genauso hatte. Als Jesus sich Jerusalem anschaut, war er innerlich bewegt. Er sah nicht nur die Stadt, er sah Menschen, die verloren sind und Errettung brauchten. Und genau dieses gleiche Herz hatte Paulus auch. Wisst ihr, manchmal erschrecke ich mich. Manchmal erschrecke ich mich darüber, wie schnell wir Menschen uns an Gottlosigkeit gewöhnen. Wir machen unseren Fernseher an, schauen uns unsere Social-Media-Kanäle an, hören von Krieg, von Erdbeben. Wir haben vielleicht Gebetsgespräche und Gott gewährt uns Einblick in kaputte Familien. Wir hören von Depressionen, wir hören von Orientierungslosigkeit oder wir hören von Menschen, die ihren Sinn des Lebens in Esoterik oder Okkultismus, dort ihren Halt suchen. Und irgendwann sagen wir so, naja, das ist halt unsere Gesellschaft. Das ist halt, das hat sich so entwickelt. Paulus hätte das nie gesagt. Sein Herz blieb total weich. Und dann frage ich mich, wann hat es mich das letzte Mal bewegt, dass ein Mensch ohne Jesus lebt? Wie gleichgültig gehe ich damit um, zu wissen, dass in Langenfeld oder Leverkusen Menschen um mich herum sind, die Teil der Gesellschaft sind und wir ein so schönes Programm haben für Gott, für die Stadt, für die Menschen und glauben, irgendwann verirrt sich jemand in unsere Kirche hinein. Und wir mit einer Gleichgültigkeit unseren Gottesdienst absolvieren und uns bejubeln und befeiern, wie toll wir gewesen sind. Führen Statistiken, wie viele Menschen heute hier gewesen sind. Führen Statistiken möglicherweise darüber, wie hoch die Kollekte im Vergleich zum letzten Sonntag angestiegen ist. Es uns aber, entschuldigt den Ausdruck, scheißegal ist, ob Menschen in die Verdammnis gehen. Hauptsache, wir haben einen Altar errichtet und beten Gott an. Und Paulus ist so innerlich bewegt. Ich weiß nicht, wie man dieses Gefühl beschreiben kann. Ich gucke mir manchmal im Internet Videos an. Ich sollte es nicht tun, weil es raubt meine Zeit. Aber ich oute mich, ich habe Höhenangst. Ich habe dieses Jahr im Urlaub versucht, diese Höhenangst zu überwinden und bin eine Sessellift hochgefahren, habe bewusst meine Frau vorne sitzen lassen, damit die hinten nicht mitbekommt, wie ich mir fast in die Hose gemacht hätte. Aber ich habe es überstanden. Nun, ich gucke mir solche Videos auch schon mal gerne an, um zu schauen, wie Menschen beispielsweise auf so ein hohes Dach klettern und mit ihrer Kamera dann alles filmen. Und ich kriege panische Schweißausbrüche. Nur dieser Gedanke zu wissen, die stehen da oben und was wäre, wenn die da gleich runterfallen? Sind sie nicht, sonst wäre dieses Video ja nicht ins Internet gelangt, weil die das irgendwann mal geschnitten haben. Aber jetzt nehmt euch mal dieses Video, wo doch mal jemand stürzt. Oder irgendwie Leute filmen sich beim Skateboardfahren auf so einer Halfpipe und brechen sich den Arm. Und allein dieser Moment, wenn es passiert, dann schnüren sich mir die Eingeweide. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Da zuckt plötzlich einmal kurz dein gesamter Körper. Und genau dieses Gefühl hatte Paulus, als er in diesem Athen-Aeropark stand und diese Menschen gesehen hat, wie sie ihren Götzenkult gelebt haben. Und er hat nicht gesagt, ich verurteile die jetzt alle und die beten Götzen an, sondern das sind Menschen, die sind ohne Jesus unterwegs. Die beten irgendwas an und sie kennen mein Jesus, mein Retter. Wir haben es gerade gesungen, ich gebe dir mein Herz. Er sagte, wieso tun die das nicht genauso? Und vielleicht müssten wir heutzutage weniger darüber reden, wie schlimm die Welt geworden ist, sondern einfach mal anfangen, dafür zu beten. Wir haben heute um 13 Uhr ein Gebet für einen zweiten Gottesdienst. Warum? Nein, nicht, weil wir uns feiern wollen. Wir haben zwei Gottesdienste am Sonntag, sondern es liegt uns am Herzen, Gottesdienste zu feiern, damit Menschen dazukommen können, weil wir sie vorher angesprochen haben, damit sie in den Gottesdienst kommen. Nicht, damit sie unseren guten Worship hören, nicht, damit sie eine gute Predigt hören, sondern damit sie eine Begegnung mit Jesus Christus haben dürfen. Und der Heilige Geist schenkt uns zuerst Liebe. Liebe, die er uns schenkt, die zuerst Gottes Blick und Gottes Herz auf Menschen richten lassen. Wisst ihr denn, ohne Liebe wird jede Form von Evangelisation nur noch eine Diskussion. Aber mit Liebe wird sie zu einer Einladung. Und jetzt schauen wir, was Paulus macht. Paulus geht dorthin, wo die Menschen sind. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, wie hätte denn so ein Aeropark ausgesehen. Und die Bibel sagt im Vers 17, er redete nun in der Synagoge täglich auf den Marktplatz mit denen, die sich einfanden. Paulus hat nicht irgendwie darauf gewartet, dass Menschen zu ihm gekommen sind. Er hat nicht irgendeinen Instagram-Kanal aufgemacht und gesagt, naja, irgendwann wird ja mal jemand kommen, um nachzufragen, wer dieser Jesus ist. Irgendwann wird ja mal jemand ChatGPT fragen, nennen wir eine gute Kirche hier in Langenfeld oder Leverkusen und irgendwann stolpert mal irgendjemand hier rein. Paulus, der hat es echt ernst genommen. Da gab es so einen Spruch, den Jesus gesagt hat, kurz bevor er die Jünger hinterlassen hat. Geht hin in alle Welt. Jesus hat nicht gesagt, chill mal deine Basis, setz dich in deine Kirche hinein, bedien irgendwelche Internet-Accounts und guck mal, ob irgendjemand auf diese tolle Kirche aufmerksam wird. Ey, wir müssen unseren Hintern hochkriegen und anfangen, über Jesus zu reden. Und Paulus macht das. Er geht genau dahin, in die Welt der Menschen. Nicht überheblich, nicht mit Arroganz, nicht mit Stolz, wie vielleicht irgendjemand denken könnte, Marco, was erlaubst du da eigentlich? Weißt du, welchen Ton du da gerade anschlägst? Ich bin hier heute nicht, um zu streicheln. Ich bin heute hier, um das Wort Gottes zu verkünden. Wir predigen. Amen. Paulus geht dorthin, wo die Menschen sind und geht in so einen Aeropark, auf so einen Marktplatz. Das war, man nannte ihn auch Agora, und das war der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. Dort wurde diskutiert, dort wurde vielleicht auch ein bisschen über, was für ein nettes Rezept hast du denn heute im Internet gefunden? Dort wurde diskutiert und philosophiert, wie verhandeln wir? Wie sind unsere Usancen, wie sind unsere Gebräuche? Dort wurde aber auch philosophiert, dort wurde gedichtet, dort wurde über Politik gesprochen, da wurde Politik gemacht. Dort waren die Menschen, mit denen man es zu tun haben wollte. Und genau dort war Paulus. Er hat sich nicht versteckt, er hat nicht gewartet, er hat den Auftrag von Jesus ernst genommen, er geht einfach hin. Und während Paulus sich dort unterhält und mit Menschen ins Gespräch kommt, kam bei mir so die Frage, wenn wir das heute machen würden, wie sieht unsere Agora, unser Marktplatz, unser Aeropark aus? Wo hat Gott dich hingestellt? Schau dich mal in deine Familie hinein. Wer in deiner Familie kennt Jesus Christus noch nicht? Auf deinem Arbeitsplatz oder in der Schule, in der Nachbarschaft. Wie viele Leute führen Nachbarschaftskriege? Und wenn sie wüssten, dass du ein heiliger Christ bist, würden sie sagen, ach so, mit dem Jesus möchte ich aber nichts zu tun haben, wenn du so streitsüchtig bist. In deiner Freundschaft, wie viele Menschen wissen nicht, dass du sonntags in die Kirche gehst, sondern dass du eine tiefe Beziehung mit Jesus hast, dass du ein Kind und Nachfolger Gottes bist und dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Wer weiß das? Paulus hat Menschen gesehen, die das nicht getan haben. Und er geht hin. Manchmal stellen wir uns die Frage, Herr, sende doch irgendjemanden zu meinen Freunden. Sende doch auch jemanden zu meinen Nachbarn. Sende doch irgendjemand zu meiner Familie. Oder vielleicht wird der eine Missionar sagen, Herr, sende doch auch Menschen, die mit uns in den Tschad fliegen oder nach Tschechien oder nach Sri Lanka. Und alle Missionare rufen Amen. Aber weißt du, Gott hat dich schon entsandt. Er hat dich bereits mit einem Auftrag ausgestattet. Und wir beten, Herr, sende Arbeiter, sende Menschen unters Volk, sende Menschen. Und Gott sagt immer, hör mal auf zu labern, Junge. Ich habe dich ausgewählt. Du kannst gehen, du sollst gehen, weil das nämlich dein Auftrag ist. Und wisst ihr, was uns bekannt kommt? Dass viele Menschen, die gesendet werden wollen, gar nicht wissen, dass Gott sie bereits auserwählt hat und dass er den Heiligen Geist schon längst in uns gelegt hat und der Heilige Geist uns sendet. Und in der Apostelgeschichte sehen wir das auch immer wieder, dass der Heilige Geist Menschen erfüllt, nicht damit sie irgendein schönes Erlebnis haben. Ich glaube, entschuldige Rainer, wenn ich kurz ein Beispiel nehme, als ihr die Missionsgruppe gebildet habt und Menschen ausgewählt habt, die mit euch nach Tschechien gefahren sind, waren das mit Sicherheit nicht Menschen, die gesagt haben, okay, wer macht die schönsten Posts, wer kann am besten den TikTok-Kanal bedienen, damit wir die Live-Kirche präsentieren können, sondern Gott hat Menschen in diese Gruppe hineingefügt, die so unterschiedlich waren, wie man sie nur unterschiedlich hätte zusammensetzen können, weil der Heilige Geist es zugelassen hat. Und genau das Gleiche möchte der Heilige Geist heute auch machen. Nicht, dass wir schöne Erlebnisse haben, sondern der Heilige Geist sagt, ich möchte dich, diesen Krug, ich möchte dich befüllen, wofür? Und dann schallt es. Und ihr werdet Zeugen sein. Wir sollen bezeugen, was Gott, was Jesus getan hat und was er nochmal tun kann. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, war nicht, ihr werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist für einen Selbstzweck, sondern die Kraft Gottes musste sich ausbreiten. Dynamisis, ein immer wieder explodierendes Etwas, was Gott in uns hineingetan hat und es muss raus bis ans Ende der Welt. Und vielleicht beginnt unsere Mission nicht in Afrika, im Tschad, in Tschechien. Vielleicht beginnt sie ganz einfach morgen früh in deinem Büro mit deinen Kollegen. Dumm, dass wir gerade Ferienzeit haben, ne? In der Schule gerade nicht. Aber vielleicht trifft sich der eine oder andere Schüler morgen mit seinen Klassenkameraden und fang da an, die Liebe Jesu Christi zu sehen. Geh hinaus. Gott hat dich dahingestellt, damit du dort Licht und Salz sein kannst. Und der Heilige Geist möchte durch dich wirken. Aber wisst ihr, Paulus macht noch etwas. Er geht nicht nur einfach so zu den Menschen und stellt sich dort auf den Aeropark und fängt an zu erzählen, sondern er versteht ihre Welt. Er hat sich mit ihnen eins gemacht und begegnet ihnen auf Augenhöhe. Und genau darum geht es jetzt. Paulus versteht die Kultur. Und ganz wichtig, er wird von dieser Kultur nicht geprägt. Vers 18 berichtet, es gerieten aber auch diejenigen oder einige epikureische und stoische Philosophen mit ihm in ein Streitgespräch. Als ich diese beiden Begriffe gelesen habe, hat es mich natürlich total neugierig gemacht. Was sind das für Spinner? Das waren genau die Spinner, die ich zu Beginn meiner Predigt erwähnt habe. Das waren so die Querdenker der damaligen Zeit. Also übersetzt, du gehst mit irgendjemandem in ein Gespräch und du möchtest dich mit mir über ein Kochrezept unterhalten. Ich rede über Dinge, von denen ich Ahnung habe, also über ein Kochrezept. Und dann kommt irgendjemand anders und versucht mir etwas über Küche 3.0. Du musst mit Kohlenstoffdioxid irgendwie etwas austrocknen lassen und dann hast du ein Geschmackserlebnis. Das vergisst du dein Leben nicht. Und du guckst ihn an und sagst so, redest du gerade von Spaghetti Bolognese? Oder sprichst du gerade irgendwie von Bioformeln und irgendwie Gülle verfeinert an irgendwas? Aber über diesen Dialog musste Paulus sich erstmal eins klar werden und sagen, okay, das sind solche Menschen, die denken in ganz anderen Sphären. Und wisst ihr, was Paulus gemacht hat? Er hat nicht gesagt, okay, weg hier, ich rufe mal den Pastor, ich rufe mal den Leiter der Mission, sollen die das machen? Paulus hat sich der Situation gestellt und hat gesagt, okay, ich bin jetzt einmal hier, Gott hat mich hier hingesetzt, er hat mir den Heiligen Geist geschenkt und er stattet mich aus mit der Fähigkeit, mich mit diesen Menschen auf deren Niveau zu unterhalten. Überleg dir doch mal bitte, auf welches Niveau Gott sich begeben hat, als er dich in den Ort hineingesetzt hat, wo du heute arbeitest. Wenn du heute Lehrer bist, nicht weil du so cool bist und anderen Menschen was beibringen kannst, sondern weil Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind. Wenn du vielleicht heute als Anwalt unterwegs bist, dann nicht, weil die Justiz auf dich gewartet hat, sondern weil Gott möchte, dass du in deinem Umfeld Richter, Notare und Menschen mit der Liebe Gottes in Begegnung und Berührung bringen kannst. Nicht nur einfach, um deinen Job auszuüben. Und Paulus, der war sowas von gebildet, der hat genau das gemacht. Gott setzt ihn da rein und er hat keine Angst davor, sich mit epikureischen und stoischen Philosophen anzumaßen, sich mit denen zu unterhalten. Paulus trifft nicht auf dumme Menschen, sondern auf die klügsten Köpfe der damaligen Zeit. Diese Philosophen, das waren die damaligen Professoren von Athen. Sie diskutierten über den Sinn des Lebens, über die Wahrheit, über Moral, Gott, Tod, Ewigkeit. Paulus hört ihnen zu, er erkennt ihre Gedanken, versteht auch die Fragen, die sich dahinter verbirgt haben. Und hier fällt besonders auf, als Paulus später sogar einen ihrer eigenen Dichter zitiert. Also er wusste genau, mit wem haben wir es hier zu tun. Das heißt nichts anderes, Paulus kannte ihre Kultur. Er wusste, wie die Menschen denken, welche Sehnsüchte sie haben. Und er wusste aber auch, mit welchen Fragen sie sich auseinandersetzen und warum. Weil Menschen kann man nicht einfach nur so erreichen, wenn man sie nicht kennt. Du musst dein Gegenüber verstehen. Einige von euch wissen, dass ich bei einem Kreditinstitut tätig bin. Und eine der Leitmaxime bedeutet KYC, Know Your Customer. Kenne dein Gegenüber. Wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast, dann weißt du, wie du den abholen musst. Wenn du weißt, mit was für einem Menschen du dich gerade auseinandersetzt, dann weißt du, wo seine Stärken, aber auch wo seine Schwachstellen sind. Und genau dort möchte Gott, das ist keine Psychologie, das ist kein Trick, keine Gehirnwäsche, Gott hat sich das ausgedacht. Er möchte, dass wir uns mit meinem Gegenüber auseinandersetzen. Wenn ich mit Joelle mich über irgendwas Nettes unterhalten möchte, dann spreche ich mit ihm auf einem Niveau, wo ich weiß, okay, da unterhalten wir uns und verstehen uns. Wenn ich das mit dir, Alireza, machen möchte, dann muss ich mich vielleicht anders dir nahen, weil du vielleicht ganz andere Studiengänge hast, die ich überhaupt nicht hatte. Dann muss ich sagen, okay, dann muss ich mich anstrengen. Ich muss dahin kommen, mich vorbereiten und wissen, womit ich es zu tun habe. Wenn ich mit einer anderen Kultur mich auseinandersetze und ich sage, ich möchte jetzt, ich als Italiener, ja, ich will jetzt einen portugiesischen Gottesdienst machen, dann sage ich, ja, Moment mal, geh mal zur Seite, lass mal die Portugiesen machen, weil die wissen, wie deren Kultur funktioniert und wie die zu verstehen sind. Ich darf mich da nicht anmaßen, aber Paulus sagt, okay, ich muss mich darauf vorbereiten. Er war vorbereitet und er war ausgestattet mit dem Heiligen Geist, der ihn dazu unterstützt hat, alles das, was er irgendwann mal gelernt hat, erinnert zu werden durch den Heiligen Geist. Und Paulus macht das. Er versteht sein Gegenüber. Und heutzutage stellen wir uns die Frage, ja gut, wir haben ja heute diese Menschen nicht mehr, ne? Diese Stoiker und diese Epikureer. Die heißen heute aber anders. Die gibt es immer noch, nur mit einem anderen Namen. Heute heißen die, du musst einfach nur an dich selbst glauben. Oder, ja, jeder hat seine eigene Wahrheit. Alles ist eine Energie. Religion ist Privatsache. Du musst einfach nur glücklich werden. Denk einfach mal an dich. Oder der Klassiker, hör auf dein Herz. Kommt euch das bekannt vor? Die Namen haben sich geändert, aber die Fragen sind genau die gleichen geblieben. Der Mensch sucht immer noch Sinn, Liebe, Hoffnung, Vergebung Ewigkeit. Der Unterschied ist, dass Paulus ihre Gedanken kennt, er übernimmt sie aber nicht. Er wird nicht eins mit ihm. Und das ist der ganz große Unterschied. Und viele Christen machen mindestens einen von diesen zwei Fehlern, von denen ich jetzt berichte. Der erste Fehler ist, sie ziehen sich vollkommen aus der Gesellschaft zurück. Sie kennen den Nachbarn kaum und sie verstehen auch die Kultur ihrer Mitmenschen nicht mehr. Der andere Fehler ist, dass wir uns als Christen so sehr anpassen, dass man keinen Unterschied mehr erkennt. Paulus macht weder das eine noch das andere. Er kennt die Kultur, aber diese Kultur bestimmt seine Botschaft nicht. Das ist eine wichtige Lektion, die wir lernen dürfen. Wir dürfen verstehen, ohne uns anzupassen. Wir dürfen zuhören, ohne die Wahrheit aufzugeben. Wir dürfen Brücken bauen, ohne das Fundament zu verlassen. Und das ist eine geistliche Wahrheit. Und Paulus hatte sie verinnerlicht. Und genau diese Weisheit schenkt dir der Heilige Geist. Wie baut Paulus nun eine Brücke? Ich habe ein echtes Foto mitgebracht, das habe ich selbst geschossen. Kenner wissen, dass das nicht Athen ist. Warum auch Athen? Wir haben Pompeji, ist viel schöner. Und so ähnlich sah ein Areopag aus. Ein Platz, auf dem Altare standen. Und als Paulus dort steht, beginnt er erstmal erstaunlich. Er sagt nicht, ihr seid alle Götzendiener. Ihr seid alle verloren. Er sagt auch nicht, ihr liegt komplett falsch. Paulus beginnt mit Wertschätzung. In Vers 22 haben wir gelesen, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Hinsicht sehr religiös seid. Das ist klug. Er weiß, um was es geht. Und dann erzählt er von einem Altar. Der Altar, der geweiht ist dem unbekannten Gott. Das ist ein mächtiges Bild. Die Menschen damals hatten hunderte Götter. Und trotzdem hatten sie Angst, einen Gott vergessen zu können und dass dieser eine Gott sauer auf sie sein könnte. Sie wussten nicht, dass das der Gott ist, über den Paulus irgendwann mal berichten würde, aber Paulus wird geleitet durch den Heiligen Geist und erkennt die Situation, nutzt diese Situation aus und sagt, ich kenne diesen Gott. Und über diesen Gott möchte ich euch jetzt berichten. Das zeigt, der Mensch weiß tief im Herzen, dass es etwas mehr geben muss. Augustinus sagte einmal, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht tief im Herzen nach Gott. Manche suchen sie allerdings im Geld und im Erfolg oder in Beziehungen. Manche suchen ihren Erfolg in Religion, in Esoterik. Aber letztlich suchen sie Gott, sie wissen es nur noch nicht. Paulus nutzt genau diese Sehnsucht aus, denn er sagt, den Gott, den ihr sucht, den kenne ich. Und das ist eine wunderbare Brücke. Brücken, die wir auch heutzutage noch brauchen. Menschen interessieren sich nicht zuerst für unsere Antworten. Ja, wenn du durch die Straße gehst und du siehst irgendeinen Leuchtturmträger und willst ihn versuchen zu bekehren, oder du siehst Menschen von anderen Religionen und willst sie von deiner Religion überzeugen, sagt Paulus mit diesem Beispiel, so funktioniert das nicht. Sie möchten zwar wissen, ob wir ihre Fragen verstehen, und deswegen machte das auch Jesus so. Er hörte erst immer zu. Wenn du mit jemandem sprichst, der anders denkt wie du, der anders glaubt wie du, hör ihm doch erstmal zu, um zu wissen, was glaubt er, wie glaubt er. Paulus machte das auch, er hörte zu, Liebe hört immer zuerst zu. Und dann hat Paulus Bühne frei. Er fängt an zu erzählen und verschweigt die Wahrheit nicht. Paulus verändert jetzt deine Predigt. Bis hierhin hat er erstmal Brücken gebaut, indem er ihre Kultur verstand, ihre Dichter erwähnt. Und jetzt kommt er zum Kern. Er sagt, Gott ist der Schöpfer, er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht worden sind. Er braucht unsere Hilfe nicht, er schenkt Leben, er hält alles. Und dann kommt er zu diesem einzig entscheidenden Satz, in dem er sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten und der Gewissheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Die Kernbotschaft des Evangeliums, Umkehr. Alles das weglassen, was uns von Gott trennt. Paulus endet nicht mit irgendeiner netten Unterhaltung. Er ruft zu einer Entscheidung auf. Und hier sehen wir, dass sich Gottes Botschaft durch die ganze Bibel durchgezogen hat. Es gibt im Alten Testament bereits eine Nachricht, eine Botschaft im 5. Mose, die war so passend, als ich mich vorbereitet habe, dass ich gesagt habe, das muss zitiert werden. Gott spricht über Moses ans Volk Israel. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorchst, sondern dich verführen lässt, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkünde ich euch heute, dass ihr gewiss umkommen werdet. Gott spricht im Alten Testament und genauso Paulus im Neuen Testament von Umkehr, von Buße. Er spricht Klartext. Da wird nichts verschönert, da wird nichts verwässert, da wird nichts schön geredet. Und zwischen dieser Botschaft von Mose und diesem Areopag-Erlebnis von Paulus liegen ungefähr 1400 Jahre. Es ist eine andere Sprache, die dort herrscht. Es ist eine andere Kultur, die dort ans Tageslicht gekommen ist. Es sind andere Menschen, aber die Wahrheit ist die gleiche. Das ist dasselbe. Damals waren es Götzen in Kanaan und zu dem damaligen Zeitpunkt von Paulus waren es die Götzen, die aus Stein und Gold gemacht worden sind. Willkommen im Jahr 2026. Wir haben keine Götzen. Wir haben keinen Areopag. Wir haben keine Altare, die wir anbeten, aber trotzdem gibt es sie. Heute heißen sie Geld und Karriere. Heute heißen sie Anerkennung, Selbstverwirklichung, Suche der sexuellen Identität und die Suche nach dem eigenen Ich. Der Mensch hat sich nicht verändert, nur seine Götzen. Sie haben ein anderes Gesicht bekommen. Und Gott sagt genau wie damals und heute, wer sich von mir abwendet, der entfernt sich vom Leben. Und deshalb ruft Paulus zur Umkehr auf. Er droht nicht mit irgendwelcher Strafe, weil Gott sie bestrafen möchte, sondern weil Gott Menschen retten möchte. Und das, meine lieben Geschwister, soll unsere Botschaft sein, wenn wir mit anderen Menschen über die Bibel und über unseren Glauben. Wir reden nicht über Offenbarung, über das Ende der Welt, über die apokalyptischen Reiter. Wir reden in der Sprache, über die die Menschen uns verstehen und sagen, du brauchst Errettung. Und du musst dich von dem, was du falsch tust, abwenden und umkehren, Buße tun und auf Jesus schauen. Das bedeutet, ich verlasse meinen eigenen Weg und ich gehe zu Jesus hin. Und das Evangelium lädt uns ein, die Wahrheit zu folgen. Wir leben heute in einer Zeit, in der man niemanden mehr verletzen möchte. Aber Liebe verschweigt niemals die Wahrheit. Ich glaube, einige von uns haben Erfahrungen machen müssen, zum Arzt zu gehen. Und wenn der Arzt dich untersucht hat, weil du ein Wehwehchen hast, oder nicht nur ein Wehwehchen, sondern weil du wirklich was hast, liebst du diesen Arzt, wenn er dir die Wahrheit sagt, auch wenn dir die Wahrheit nicht gefällt? Eine Krebsdiagnose möchte niemand hören. Aber wenn der Arzt sie festgestellt hat, bist du froh und dankbar, dass er dir die Wahrheit gesagt hat, damit du die richtige Behandlung bekommen kannst, um dein Leben zu retten. Ein Rettungsschwimmer, der sieht, wie jemand nach Hilfe ruft und ertrinkt und untergeht, aber nichts unternimmt. Er tut mir leid, das ist kein Retter. Und genauso wäre es, wenn keine Liebe da ist, wenn wir Menschen niemals zur Umkehr einladen würden. Paulus steht auf dieser Agora, auf diesem Marktplatz, er sieht die Menschen, er sieht die Altare und er sieht kein Urteil, verurteilen. Ein Gefühl überkommt ihn, Liebe, und sagt, diese Menschen brauchen Jesus. Und weil wir wissen, dass die Menschheit Jesus braucht, haben wir die Verpflichtung, ihnen die Wahrheit zu sagen. Du lebst in Sünde. Du lebst in Überschreitungen zu dem, was Gott uns erlaubt hat. Du hast aber eine Möglichkeit, von dieser Bestrafung, von dieser Last befreit zu werden, indem du umkehrst. Umkehr bedeutet nicht so, okay, Umkehr bedeutet eine Wendung von 180 Grad und dich auf Jesus hinzurichten, weg von deiner alten Vergangenheit. Und weil Jesus uns so sehr liebt, ruft er, komm zu mir. Und Paulus macht genau das. Nicht hart, nicht arrogant, aber sehr klar und deutlich. Wie reagieren die Menschen heutzutage, wenn du das Evangelium verkündest? Wir haben vorhin gelesen, dass nicht alle gleich reagiert haben. Es gibt damals wie heute verschiedene Reaktionen. Die Bibel beschreibt drei besondere. Die erste Reaktion ist, nicht jeder wird glauben. Es gibt Spott. Paulus hat erlebt, dass Menschen gespottet haben. Die Griechen war die Auferstehung undenkbar. Die haben gesagt, wenn der Körper tot ist, dann ist die Seele, die ist ja gebunden in diesem toten Körper. Und von daher, wenn du über Auferstehung mit uns sprechen möchtest, dann ist es etwas, das geht überhaupt gar nicht. Also fingen sie an, über ihn zu spotten und machten sich über ihn lustig. Und heute ist es genauso. Ich möchte dich ermutigen, Menschen haben damals über Paulus gelacht. Menschen haben damals Jesus verhöhnt, gespottet, ihn getötet. Heul nicht, wenn dir heute jemand die Tür vor der Nase zuknallt und sagt, ich will mit deinem Kram nichts zu tun haben. Sag einfach nur Danke, dass ich trotzdem das Wort und die Liebe verkünden durfte. Die zweite Reaktion ist Vertagung. Darüber wollen wir ein anderes Mal reden hören. Heute habe ich keine Zeit. Vielleicht kommen so Sätze bekannt vor wie, vielleicht später, ich will erstmal mein Abitur machen. Wenn ich in Rente bin, dann kann ich mir Zeit für diese Thematik auseinandersetzen. Oder ich will erstmal Karriere machen. Doch die Bibel sagt, ein ganz berühmter Satz, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wie geht's weiter? Warum kennen wir diesen Spruch? Weil wir den in der Bibel gelesen haben. Warum haben wir einen Bibelleseplan? Damit wir solche Sprüche kennen, weil die brauchen wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sein wollen. Die brauchen wir, wenn wir mit anderen Menschen sprechen möchten, wenn wir ihnen die Liebe Gottes nahebringen möchten. Eine andere Reaktion, Vertagung, folgt, man mag es kaum glauben, Glaube. Es passiert tatsächlich, dass wenn du dich traust, auf die Straße zu gehen, Menschen über Jesu Liebe zu sprechen, dass es auch, wenn nur wenige, Dionysos und wie hieß die andere, Damaris, die hören zu, die glauben. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, erlauben wir uns vielleicht auch mal auf so einem Straßenfest nicht nur da zu sein, um Kinder zu schminken, sondern wir sind da, weil wir das Straßenfest bestimmen, weil wir evangelisieren. Ich habe es mir angehört, ich bin noch nicht innerlich davon überzeugt, bin aber auch lernfähig, wirklich, ich möchte lernfähig sein, aber ich will es trotzdem versuchen, vielleicht mir auch eine blutige Nase holen und auf die Nase fallen, um wieder aufzustehen, aber ich will mit der Livekirche rausgehen. Hingehen auf unsere Agora. Sie kann verschieden aussehen, sie kann verschieden lauten, aber ich will hingehen. Weil da sind Menschen, die nicht nur Spott, die sich nicht nur vertagen, sondern es gibt Menschen, die wollen glauben. Und wenn ich es nicht mache, machen es vielleicht andere Botschaftsträger von anderen Religionen, die nicht die Wahrheit erzählen. Warum soll ich mir diese Chance nehmen lassen, von Jesu Liebe, von Jesu Wahrheit auf dem nächsten Stadtfest sprechen zu dürfen? Wisst ihr, manchmal haben wir so ein Erfolgsdenken, dass wir sagen, okay, es gibt eine gute Predigt und die erkennen wir gleich daran, wenn wir ins Gebet gehen, wer möchte heute Jesus sein Leben übergeben, dann zählen wir die Hände und wir zählen gleich, wie viele Tüten wir gleich verteilt haben. Es gibt gleich Geschenke für die, die heute zum ersten Mal da sind, aber das soll dich nicht davon abschrecken, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich möchte euch mit dieser Predigt keine Angst machen. Ich möchte uns einladen, Menschen zu Jesus zu bringen. Wir messen, wie viele Menschen gekommen sind. Wir messen, wie groß die Gemeinde werden wird. Paulus zeigt uns aber etwas komplett anderes. Treue ist wichtiger als Zahlen und der Erfolg liegt nicht in unserer Hand. Unsere Aufgabe ist, treu predigen. Liebe zeigen, Jesus verkündigen. Und wisst ihr, der Heilige Geist übernimmt komplett den Rest. Denn nur der Heilige Geist kann die Herzen verändern. Was lernen wir heute daraus? Und ich möchte das Worship-Team bitten, schon mal nach vorne zu kommen, weil ich sonst Angst habe zu überziehen. Jeder von uns darf am Beispiel von Paulus sich was kopieren. Wir möchten auf Menschen zugehen und Liebe zeigen. Und mein Gebet soll sein, Herr, zerbrich mich und mein Herz, damit ich Liebe erkenne für die Menschen, die um mich herum sind. Paulus zeigt uns, dass er dorthin gegangen ist, wo Menschen sind. Nimm den Auftrag von Jesus ernst, geht hin in alle Welt. Geh hin in die Welt von den Menschen, wo du sagst, da traue ich mich nicht heran. Bereite dich vor. Paulus ermahnt Timotheus, bereite dich vor, zeige dich approved. Zeige dich bestätigt. Warum? Ja, weil der Junge in der Bibel gelesen hat. Und deswegen erinnere ich nochmal dran, Bibelleseplan. Man hat mir das nicht gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen. Lasst uns die Bibel lesen, damit wir in die Welt der Menschen hineingehen können. Und begnüge dich nicht damit, dass du deine Bibel-App morgens so programmiert hast, dass du ein friendly reminder bekommen hast. Und das ist der Vers des Tages. Und du dich damit abgespeist hast, zu sagen, ich habe die Bibel gelesen. Nein, fang an, die Bibel selbst zu lesen. Und wir haben als Kirche eine Unterstützung gegeben, damit du in einen Bibelleseplan einsteigen kannst, damit du mitreden kannst, damit du in die Welt der Menschen gehen kannst, um sie zu verstehen. Paulus versucht, die Welt zu verstehen. Aber er verkündigt die Wahrheit. Er vermischt nichts. Er vermischt nicht irgendwelche Ideologien, Philosophien, die heute Tagesprogramm geworden sind. Ich guckt euch mal bitte an, was in den letzten Jahren, Wochen, Monaten für Gesetze erlassen worden sind, wo alles normal geworden ist. Die Bibel sagt, verstehe die Welt, geh in die Welt, aber verkünde das Evangelium, verkünde Buße, verkünde Umkehr und habe auch den Mut zu sagen, und wenn du das nicht tust, wird irgendwann mal das Gericht Gottes über dich kommen. Aber mach das mit Liebe, aber sehr ehrlich dabei. Und ich sage dir eins, du musst es nicht alleine schaffen. Dafür hat Gott uns eine Kirche gegeben, in der wir Folger Jesu Christi sein dürfen. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist verschenkt. Warum machen wir diesen ganzen Kokolores mit Vertiefungsabenden und mit Predigtserien über Church on Fire? Nicht nur, damit wir einfach ja, bequem da sitzen und sagen, ja, da hat mal wieder jemand über Apostel und schon wieder über Apostelgeschichte gepredigt. Nee, wir meinen es ernst. Weil Gott Liebe in unser Herz hineingegeben hat und diese Liebe wollen wir weitergeben. Und mein Ansinnen, unser Ansinnen, das Leitungsteam und das Ältestenteam hat eine Vision von Gott bekommen und betet dafür. Herr, sende nicht nur Arbeiter auf dein Feld, sondern mach uns alle zu mündigen Christen. Wir stehen nicht immer als Prediger bereit. Die Ältesten hast du nicht immer an deiner Seite, die dir aus der Patsche helfen können. Aber der gleiche Heilige Geist, der die Ältesten und die Pastoren aus der Patsche hilft, ist genau der gleiche Heilige Geist, der dich daran erinnern möchte, was Gott in dich hineingesät hat. Paulus hat das alles auf sich prasseln lassen, hat es umgesetzt und hat damit Menschen erreicht. Und ich möchte dich heute einladen, Menschen für Christus zu gewinnen. Ich möchte heute gerne einen Aufruf machen und auch wenn es ein bisschen doof aussieht und wirkt, als ob es programmiert gewesen wäre, möchte ich dich wirklich einladen, einfach mal in die Gegenwart Gottes noch tiefer einzusteigen und einmal mal kurz die Augen zu schließen. Einfach nimm dir diesen Moment, dass du wirklich vor Gott stehst und komplett alle Ablenkung weghältst. Und ich möchte meinen Aufruf an zwei Gruppen machen, die heute vielleicht anwesend sind, und zwar an diejenigen, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Vielleicht bist du auch so wie die Menschen in Athen. Du suchst, hast vielleicht auch schon vieles ausprobiert. Vielleicht Religion oder Erfolg, Geld, Esoterik, Selbstverwirklichung, folgst einer Ideologie. Und dein Herz ist aber immer noch unruhig und ich möchte dir eins zusprechen. Nicht Marco hat heute gepredigt. Jesus spricht heute zu dir und sagt, komm zu mir. Es ist nicht nur ein weiterer Weg, Jesus ist der Weg. Jesus ist am Kreuz auch für deine Schuld, für deine Überschreitungen gestorben. Ich möchte dir aber was sagen, Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Jesus lebt und er lädt dich heute ein, umzukehren und ihm zu vertrauen. Und ich möchte jetzt an die Live-Kirche sprechen. Ich möchte heute nicht zuerst fragen, wann hast du das letzte Mal evangelisiert? Sondern ich möchte dich fragen, wann hat dich zuletzt ein Mensch ohne Jesus innerlich bewegt? Vielleicht müssen wir heute nicht zuerst neue Evangelisationsmethoden lernen. Vielleicht brauchst du ganz einfach wieder die Sichtweise und das Herz von Jesus. Aus einem bewegten Herzen entstehen bewegte Füße und aus bewegten Füßen entstehen geöffnete Münder. Und durch deinen geöffneten Mund wirkt der Heilige Geist. Stell dir diese Frage und steh einfach vor Gott ganz ehrlich. Falls du neu hier bist und Jesus noch nicht kennst und sagst, ich möchte ihn kennenlernen. Oder falls du Teil der Gemeinde bist und vielleicht diese Egaleinstellung angenommen hast, anstatt dich bewegen zu lassen, weil Menschen Jesus noch nicht kennen, möchte ich diesen Bogen schlagen, den Gott im Alten Testament als Warnung ausgesprochen hat. Er nennt den Weg dieser Abkehr. Und Verse später sagt Gott, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Und Jesus bietet dir an, wähle das Leben, damit du lebst. Du und deine Nachkommen. Du bist heute das Herz Gottes. Gott will dir gar nicht drohen, weil er Freude an irgendeinem Gericht hat. Er ruft, weil er Leben schenken will. Leben im Überfluss. Und genau hat Paulus das Gleiche in Athen getan. Und genau das Gleiche tut Jesus heute mit dir. Ich möchte dich einladen, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und die Entscheidung liegt bei dir. Und die Entscheidung von Gott lautet immer noch: Wähle das Leben, wähle Jesus. Und mitten hinein stellt Gott seine Gemeinde, dürft die Augen öffnen, seine Livekirche in Langenfeld, seine Livekirche in Leverkusen und seine Livekirche in den künftigen Standorten. Nicht damit die Kirche schweigt, nicht damit die Kirche sich versteckt, nicht damit die Kirche sich anpasst an das, was die Welt bietet, sondern um Jesus sichtbar zu machen und auf ihn hinzuweisen. Ich schließe mit diesem Satz: Deine Entscheidung heute. Wähle das Leben. Und Jesus selbst sagt über sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, wenn nicht durch Jesus selbst. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Wir werden wieder in den Lobpreis einsteigen. Und in diese Zeit des Lobpreises, nimm dir einfach diesen Moment, nochmal darüber nachzudenken, wo stehst du gerade? Und nimm diese Einladung von Jesus Christus an. Amen.